gerne Fett. Wer das Kapitel kennt oder gelesen hat, der weiß, dass es dort um das Brot geht. Und wir lesen eine zentrale Aussage im zweiten Vers, also hier im Vers 48. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eines von den sieben Ich-Bin-Worten. Ich lese uns diesen Text. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Eigentlich ist damit alles gesagt, was Jesus zu sagen hat. Wenige Worte, ganz klar. Wer will, kann das verstehen. Aber viel wichtiger, es geht gar nicht um Verstehen, es geht um Leben. Da muss man ganz nüchtern sagen, vieles von Leben verstehen wir überhaupt nicht. Keiner von uns kann genau erklären, wie das Essen in unserem Körper umgewandelt wird in andere Moleküle und in Energie. Aber was jeder weiß, ist, wenn wir nicht essen, dann sterben wir. Das Volk Israel war, als sie durch die Wüste gezogen sind, irgendwann an dem Punkt, dass das Leben massiv gefährdet war. Gott hatte sie beauftragt, sie sollten bei ihrer Flucht von ihren Nachbarn und von den Ägyptern nehmen, was immer sie brauchen. Da könnte man fragen, hat Gott dort sein Volk aufgefordert zum Diebstahl oder zum Rauben?
Eigentlich nicht, weil letztendlich haben sie ja jahrelang umsonst für die Ägypter geschuftet.
Genau.
Also die haben sich nur das mitgenommen, was ihnen zusteht.
Das ist richtig. Das war ein kleiner Schadenersatz für ihre jahrzehntelange Sklaverei und für den Völkermord, den die Pharao an ihnen versucht hat. Irgendwann waren diese Vorräte aber aufgebraucht. Und dann war das Volk in Gefahr, in der Wüste zu verhungern. Und dann ging, wenn man hungrig ist, dann kommt man vielleicht in die Gefühle. Dann ging das Gemecker los. Und dann haben sie Mose Vorwürfe gemacht und haben gesagt, wäre ja besser gewesen, wir wären gleich in Ägypten gestorben, dann hatten wir wenigstens noch ordentlich was gefressen. Die Essgewohnheiten der Israeliten sind ganz ähnlich wie bei den Afghanen. Knoblauch und Zwiebeln sind ganz wichtig. Die Russen und die Ukrainer haben dieselbe Methode, sich zu ernähren, nur die Deutschen haben sich davon schon entfernt. Und von da an hat Gott sie versorgt mit Brot vom Himmel. Fast 40 Jahre lang haben sie auf eine übernatürliche Weise jeden Morgen ihre Speise sammeln können für ein riesiges Volk. Auch darüber waren sie nicht zufrieden. Irgendwann kommt der Punkt, und wir haben letztes Mal diese Predigt gehört über diese Schlange, die Mose in der Wüste aufgestellt hat. Das war, als das Volk nämlich sich aufgeregt hat und gesagt, wir wollen nicht länger diese ekelhafte Speise. 3000 Jahre später hat sich das Volk Israel nicht geändert. Und ich fürchte nochmal 3000 Jahre später, jetzt nämlich, haben wir immer noch das Hilfe. Jesus sagt, und er sagt das zu seinen Jüngern, sagt das nicht irgendwo auf dem Marktplatz oder zu irgendwelchen Leuten, die nichts mit ihm zu tun hätten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Schon damit haben heute viele Menschen Schwierigkeiten. Es gibt zwei große Gruppen. Die einen sagen, ewiges Leben ist doch sowieso Quatsch. Mit dem Tod ist doch sowieso alles aus. Und die anderen sagen, nee, ewiges Leben gibt es schon. Das beginnt aber erst nach dem Tod. Aber Jesus sagt was anderes. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Deswegen ist das die erste Frage an uns. Kennen wir das und leben wir da drin? Sind unsere ziemlich begrenzten Jahre auf der Erde dadurch gekennzeichnet, dass das, was wir tun, durch die Verbindung mit Jesus Ewigkeitswert Wenn ja, macht das wirklich einen riesigen Unterschied zu unserem früheren Denken und auch zu den Prinzipien, denen die meisten Menschen um uns herum ausgesetzt sind. Wer glaubt, hat das ewige Leben, bedeutet, unser eigenes Leben hat ein Gewicht, weil es von Gott berührt worden ist. Und wir leben in Beziehung zu ihm. Zwar aus dem Bewusstsein heraus, dass er uns das Leben geschenkt hat und uns das Leben erhält. Und weil er Gott des Lebens ist, dass er uns auch verpflichtet, dem Leben zu dienen. Deswegen ist es den wirklich Gläubigen nicht denkbar, dass er zum Beispiel durch ein Selbstmordattentat andere Menschen beschädigt oder sich selber auslöscht. Aber Jesus sagt auch noch mehr, nicht nur wer glaubt, hat das Leben, sondern ich bin das Brot des Lebens. Leben hat nämlich eine merkwürdige Eigenschaft. Es muss immer wieder gefüttert werden. Ohne Nahrungsaufnahme kommt das Leben zu seiner Grenze. Und ewiges Leben funktioniert auch nicht aus sich selbst heraus, sondern muss genauso sich ernähren. Und deswegen ist ewiges Leben notwendigerweise zwingend gebunden an Jesus Christus, weil er das Brot des Lebens ist. Und das ist er wirklich alleine. Es gibt viele bedeutende Menschen und Propheten, und man kann sich über ihre Bedeutung streiten oder auch einig sein, dass das wichtige Persönlichkeiten sind. Aber diese Bedeutung, dass eine Person, dass jeden am ewigen Leben erhält, der von ihm nimmt. Das hat nur Jesus allein. Die Bedeutung, also es gibt bestimmt viele bedeutende Leute, das sind wichtige Gedanken, aber den Anspruch, dass man sich davon ernähren kann, das hat nur Jesus Christus allein. Deswegen, wir müssen nicht streiten über die Bedeutung von Buddha oder Mohammed oder von irgendwelchen heiligen Männern oder Frauen, weil diese Bedeutung keiner hat, nämlich das Brot des Lebens für Zeit und Ewigkeit zu sein. Jesus gibt eine ganz kurze Erklärung. Wer hören will, kann auch verstehen, indem er sagt, eure Väter aßen das Brot vom Himmel, nicht nur einmal oder am Tag oder mal ein einziges Wunder, sondern buchstäblich ihr Leben lang. Denn diese ganze erste Generation ist ja dann irgendwann in der Wüste ausgestorben. Das heißt, sie haben ein Leben lang die Erfahrung gemacht, dass Gott das Brot ihres Lebens ist. Und diese übernatürliche Versorgung hört an dem Tag auf, wo sie aus der Wüste austreten und in ein fruchtbares Land kommen und sich normal ernähren können. Und jeder verständige Mensch hätte daraus ableiten können, okay, wir wissen, Gott hat unser ganzes Volk über Jahrzehnte auf übernatürliche Weise gespeist. Nur dadurch konnten sie in dieser feindlichen Umgebung überhaupt existieren. Jetzt hat er also noch eine bessere Lösung für immer gefunden. Das würde man denken, dass man so reagiert und staunt und sich freut und sich festmacht an diesem Jesus. Und was passiert? Habe ich noch nicht mitgelesen, der sich jetzt. Da stritten die Juden untereinander und fragten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Also sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht isst das Fleisch des Menschen zu uns und bringt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag erfolgen. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, mein Blut die wahre Tank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und ich springe Vers 58, dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und verstorben sind. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Ich gebe zu, dass diese Worte durchaus missverstanden werden. Da könnte man fragen, ruft Jesus hier zum Kannibalismus auf? Muss man wissen, dass für Juden das Essen ja, gerade das Essen von Fleisch, mit ganz vielen Regeln verbunden war. Es gab also viele Regeln, was alles nicht gegessen werden durfte. Ganz klar war unterschieden zwischen reinen und unreinen Tieren. Und eigentlich gab es nur eine sehr kleine Gruppe von reinen Tieren, nämlich alles, was niederkäut und was gespaltene Hufe hat. Und die zweite ganz klare Regel war, kein Blutgenuss. Und wenn man das, was Jesus hier sagt, als Anordnung für eine Metzgerei liest, dann war das natürlich ärgerlich. Und das ist so ein Problem, wenn wir Bibelstellen versuchen wirklich zu nehmen. Da werden wir manchmal an so eine ähnliche Problematik stoßen, dass man sagen, ist das wirklich das, was Gott gemeint hat? Jesus selber erklärt das ja an einem anderen Stelle und sagt, Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und deswegen ist es unmöglich, das Wort Gottes richtig zu verstehen ohne Gottes Geist. Deswegen will ich nur später auf die Bedeutung eingehen. Zuerst einmal wollen wir mal gucken, wie denn die Jünger damit umgehen. Ab Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann das aushalten? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß. Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschen so auffahren, dahin, wo er zuvor war. Der Geist ist es, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts nützer. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Ihr Lieben, das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Nicht zu irgendwelchen Leuten, die nur mal neugierig sind. Und noch schlimmer, einige Verse später heißt es, Vers 66, von da an wandten sich viele von seinen Jüngern ab und gingen von da an nicht mehr mit ihm. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. 3000 Jahre nach Mose gab es wieder Gläubige, die auf das, was Gott ihnen zu sagen hat, nur mit Murren reagieren. Und deswegen, ihr Lieben, das hat sich bis heute nicht geändert. Und das ist das, wenn wir vorhin diesen Exkurs hatten zu den Gefühlen, über das man sprechen muss. Wenn Gott redet, dann löst das eben nicht immer nur gute Gefühle aus. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass alle Gefühle von Gott gegeben sind. Sondern wenn Gott in unser Leben hineinredet, dann trifft das Innerste unseres Wesens, weil er uns begegnet mit Geist und Leben. Und das löst bei den meisten Menschen Widerstand aus. Sogar bei vielen Frauen. Wir haben unsere Idee, wie Gott sich verhalten soll. Wir haben unsere Pläne, wie unser Leben funktioniert. Aber wir werden immer wieder merken, dass Gott andere Ideen, andere Pläne hat, die weit über das hinausgehen, was wir uns auch mal vorstellen können. Und er mutet uns das zu. Er stellt uns in diese Spannung. Und das macht sich fest an Jesus Christus und an seinen Worten. Und auch da sage ich, ist die Möglichkeit, dass wir das missverstehen, ganz gewaltig. Ich sage das in aller Vorsicht nicht, um jemanden anzuklagen oder mich darüber lustig zu machen. Aber die größten Teile der Christen halt verstehen auch diese Worte von Jesus Christus wirklich. Deswegen ist zum Beispiel in der katholischen Kirche diese Überhöhung des Abendmahlsverständnisses fest. Die verstehen das so wirklich, wer das Fleisch und Blut von Jesus Christus isst und trinkt, hat dadurch ihr Leben. Und deswegen ist diese Hilfslehre entstanden, die man nirgends in der Bibel findet, dass während der Messe, also während des Abendmahlsgottesdienstes, das Brot und der Wein buchstäblich in Fleisch und Blut umgewandelt werden, in dem Moment, wo das derjenige ist. Wir dürfen Gott danken, dass wir in einer Tradition des christlichen Glaubens leben dürfen, die dieses magische Verständnis weggenommen hat und uns ein Verständnis über Geist und Leben des Wortes Gottes bewahrt hat. Aber wir dürfen nicht denken, dass wir automatisch und für alle Zeiten vor solchen Missverständnissen verschont sein müssen. Deswegen will ich das noch einmal zusammenfassen. Und so einfach machen, dass es für jemanden, der glauben will, für den Alltag taugt. Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Und doch müssen wir dieses ewige Leben jeden Tag mit diesem Christus füttern. Und was ist Jesus?
Das Wort.
Das lebendige Wort Gottes. Auch nur in Buchform oder elektronisch oder in der Erinnerung. Und dieses Wort des Lebens hält das ewige Leben in uns aktiv.
Ja, das Problem ist dieser eine Vers, wo es heißt, es werden viele kommen, die dann sagen, Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen. Das ist wieder so ein Ding, wo ich denke, okay, woran erkennst du denn? Es gibt Leute, die benutzen Gottes Wort als Kritik. Die schmeißen damit um sich wie, keine Ahnung, und leben es trotzdem nicht. Und ab wann bist du einfach nur ein Namenschrist, der... Wieso heißt es, du kannst das Wort eigentlich, du kannst Jesus nicht bekennen, aber wieso werden dann viele sagen, in deinem Namen haben wir, dann haben sie es doch ausgesprochen, oder heißt das Wort bekennen was anderes als aussprechen? Das sind so Sachen, wo ich dann wieder dran scheitere, also vom Verständnis her.
Vielleicht hilft das zu wissen, das, was du beschreibst, ist das Problem anderer. Mhm. Andere, das ist nicht dein Problem, nicht mein Problem. Es gibt viele. Okay, den musst du erkennen. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, zu sortieren. Das kriegt er zu erkennen.
Okay. Aber bekennen ist nicht, dass man muss mundig machen. Natürlich. Bekennen ist das, was die Menschen tun.
Natürlich.
Das ist das Bekenntnis.
Natürlich.
Und deswegen heißt es auch, Gott guckt ins Herz. Das heißt, es kann jemand vor mir stehen und heilig quatschen, und wenn er aber selber innen drin eigentlich...
Genau. Weil sonst könnte ja jemand das Wort Jesus gar nicht in den Mund nehmen. Und der Teufel selber sagt ja auch, du bist ja drin, Gott und ich weiß es, denn könnte er das ja gar nicht.
Jetzt sind wir wieder beim göttlichen Verständnis. Also nochmal, durch Glauben haben wir ewiges Leben. Durch Jesus Christus wird dieses ewige Leben aktiv gehalten. Und dieses ewige Leben braucht immer das Darunterstellen unter Jesus Christus. Und ich denke, das ist das eigentliche Problem, warum Gläubige scheitern. Was ist denn Murren? Man ist mit den Entscheidungen anderer nicht zufrieden. Das war bei Mose so. Und das Volk murrte wieder Gott und wieder Mose. Und
das
war bei Jesus so. Das Volk murrte gegen Gott und gegen Jesus. Wenn wir also einen Indikator brauchen, an dem man merken kann, wann es selbst für mich riskant wird, ist, wenn ich merke, ich kriege dieses Murren. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was Gott will. Und wenn wir noch weiterlesen würden in diesem Kapitel, kann man eine ganz merkwürdige Entdeckung machen. Ich habe manchmal gedacht, es ist eigentlich erstaunlich, dass Jesus nicht in Panik geraten ist und sagt, aber Leute, das können wir jetzt nicht weggeben. Er verteidigt sich nicht. Er verteidigt das, was er gesagt hat, nicht. Er verteidigt nicht die Leute, die bei ihm geblieben sind. Das ist nämlich für uns immer eine große Gefahr, dass man dann versucht, das alles wieder so weich zu drehen, in der Hoffnung, dass das vielleicht anderen dann besser gefällt. Sondern er fragt die, bei ihm geblieben sind, ganz nüchtern, wenn er wollte, genau auch mal weg. Und da sehen wir bei Petrus diese total andere Grundhaltung. Und das Bild hat sich auch bis heute nicht geändert. Nicht in der Wüste bei Mose,
nicht sauber
zwischen Jesus und seinen Jüngern und nicht bei denen, die heute noch Jesus Christus wirklich nachfolgen. Das, was die einen von Jesus wegtreibt, lässt diese kleine Gruppe von Jüngern umso fester bei ihm bleiben. Das kann man an der Reaktion von Petrus eigentlich ablesen. Ja. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Hat das verstanden. Und zwar nicht vom Kopf, sondern vom Herzen. Ich sage, warum nicht vom Kopf? Sein Kopf hat ihn nämlich später genau diese Situation nochmal reingeholt. Als Jesus sagt, alle werden sich an mir ärgern. Das sagt Petrus auch nicht. Wenn dich alle verlassen, ich bleibe bei dir. Und er erinnert sich bestimmt an diese Situation. Ist doch schon mal gewesen, wo alle weggegangen sind. Und er merkt gar nicht, dass er in dieser Situation genau denselben Fehler macht, nämlich sich nicht unter Jesus, sondern über oder gegen ihn zu stellen. Und deswegen, ihr Lieben, an diesem Punkt können wir das schon selber merken. Es gibt so viele verschiedene Situationen in unserem Leben. Wir dürfen nicht denken, dass wir die alle bewältigen können, indem wir die richtige Entscheidung vom Kopf her treffen können. Viele Sachen, die ähnlich aussehen, sind so unterschiedlich, dass wir erst hinterher merken, was ich damals gemacht habe, passt ja jetzt überhaupt nicht. Aber an der Haltung können wir das merken. Genau. Das war zuerst an unserem und dann natürlich auch bei anderen. Stellen wir uns über oder gegen Jesus oder stellen wir uns runter. Also, wenn jetzt in dieser zweiten Situation alle werden sich an mir ärgern, dann wäre die richtige Haltung gewesen, wobei ich also auch bewahren möchte. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, alle werden sich ärgern, die zweite Situation, die ich in dem Bestand habe, dann wäre die richtige Haltung von Jesus zum Beispiel gewesen, wobei ich auch. Bitte bewahre mich. Und das ist das, was er ja auch zugesagt hat. Stattdessen stellt er sich dagegen und sagt, ach, wenn alle dich verlassen, ich bleib bei dir. In Klammern, ich habe es ja schon einmal bewiesen, als alle anderen weggegangen sind. Insofern wünsche ich uns in dieser Woche den Mut, uns selber in Frage zu stellen, die feste Zuversicht bei Jesus von Jesus selber gehalten zu werden, was er uns verspricht. Und die ausreichende Geduld im Umgang miteinander, wenn der eine oder andere gerade mal so ein bisschen
schwierig drauf ist.